Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. Die heutige Folge zeigt, dass Krebswege manchmal unglaublich unterschiedlich verlaufen. Einige Menschen gehen relativ schnell durch die Therapie hindurch, bei anderen dauert dieser Weg länger, ist verschlungener und ja, bringt Wendungen mit sich, die man niemandem wünscht und die man sich vielleicht auch selbst nie vorstellen konnte. Eine dieser Frauen ist Francesca. Viele von euch kennen sie schon, denn sie war bereits zweimal hier bei mir im Podcast. Das erste Mal hat sie von ihrer Brustkrebserkrankung erzählt. Das ist tatsächlich eine Folge schon ziemlich am Anfang gewesen. Und später dann von der Diagnose Rhabdomyosarkom, die sie vor ziemlich genau einem Jahr erhalten hat. Völlig unerwartet und mitten aus dem Leben heraus. Sie hat damals all ihre Kraft in diese Therapie gelegt, ist Schritt für Schritt gegangen, oft mit einer Zuversicht, die mich selbst immer tief beeindruckt hat. Und als sie endlich durch war und es schien, als wäre ein Kapitel abgeschlossen, kam der Krebs zurück. Genau deshalb ist Francesca heute zum dritten Mal hier. Was ich persönlich an ihr so sehr schätze, ist, dass sie offen darüber spricht. Und ich glaube, dass ihre Geschichte vielen anderen Mut machen kann. Nicht, weil alles leicht ist, sondern weil Francesca zeigt, dass man auch in den schwersten Momenten noch Worte finden kann. Und manchmal ist genau das ein Anfang. Liebe Francesca, herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Hallo, liebe Franziska, schön, dass ich zum dritten Mal dabei sein darf, um anderen Mut zu machen.
Francesca, wenn ich mich richtig erinnere, dann haben wir eine gemeinsame Podcast-Folge Anfang des Jahres gemacht, als du ja voller Zuversicht gerade aus deiner Therapie kamst. Lass uns mal gern dort einsteigen. Was ist seitdem passiert? Ich habe von dir schon jetzt mehrmals gehört, dass es kein gutes Jahr für dich war. Wie ging es denn weiter, nachdem du die Therapie abgeschlossen hattest?
Als wir im Januar den Podcast letztes Jahr geführt haben, war ich noch in der Therapie drin. Da hatte ich 3 Zyklen Chemotherapie hinter mir, das erste PCT hinter mir, wo gezeigt wurde, dass eine Komplettremission stattgefunden hat. Heißt, die metastasierten Lymphknoten waren weg oder nicht mehr zu sehen, sodass wir die Chemotherapie fortführen konnten, da ja die Therapie gut drauf angesprungen ist oder beziehungsweise der Krebs, sodass wir bis März die Chemotherapie noch fortgeführt haben und von April bis Mai 25 Bestrahlungen noch gemacht wurden, sodass ich dann weiterhin in Remission war. Es war nichts zu sehen. Wir haben dann die Reha beantragt und eine Erhaltungstherapie als Chemotherapie in Tablettenform, sodass ich im Juni zur Reha gefahren bin, wieder in den schönen Harz nach Bad Söderode. Ich hatte dort 5 wundervolle Wochen, konnte mich wieder aufpäppeln, habe Sport getrieben, habe Kraft getankt, habe gedacht, so jetzt ist das Leben wieder etwas leichter, jetzt geht's wieder vorwärts, jetzt kann ich wieder die Muskeln aufbauen und einfach das Leben genießen. Mhm. Die Chemotherapie in Tablettenform war erträglich, die Nebenwirkungen haben sich in Grenzen gehalten. Ich habe die Chemotabletten, das waren 2 verschiedene, eine jeden Tag und die andere immer alle 3 Wochen einmal. War ein bisschen kompliziert. Für mich war es okay. Ich habe mich damit abgefunden. Es hat dazugehört, wie Tamoxifen so zu mir dazugehört. Und ja, so fing das dann an nach der Reha. Und ich hatte dann im August dieses Jahr meine erste Nachsorge quasi nach der Akuttherapie vom Rhabdomyosarkom. Und wir hatten ein CT gemacht vom Thoraxabdomen und das war unauffällig. Da hieß es noch in Bad Saro, dass ich guter Dinge nach Hause fahren kann. Und die hatten aber vergessen, ein CT vom Kopf zu machen, weil das ja nun mit wichtig ist. Und da haben sie dann gesagt, die rufen mich an, wenn das MRT-Ergebnis vorliegt. Und ich weiß, dass ich den Mittwoch nach Hause bin. Und an dem Freitag, den 28.08., kam immer noch kein Anruf aus Bad Saarow, sodass ich ein komisches Bauchgefühl hatte, weil es mir zu lang gedauert hat. Und dann habe ich angerufen und dann hat mich die Oberärztin am Nachmittag in Ruhe zurückgerufen. Ich war gerade für die Katze Futter kaufen. Und als sie mich anrief und fragte, ob wir mal in Ruhe reden können, war es eigentlich schon wie ein Schlag ins Gesicht. Ich wusste schon gar nicht mehr, was ich kaufen wollte. Ich habe dann gesagt, ich kann gerade nicht, ich bin gerade einkaufen. Und sie meinte nur, meld dich bitte, wenn du im Auto bist, wo wir mal in Ruhe reden können. Naja, dann habe ich da irgendwie meinen Einkauf fortgeführt, bin ins Auto und habe dann angerufen, war natürlich alleine. Und sie sagte nur, ja, im Kopf, im Gesichtsfeld ist leider eine Auffälligkeit, die da nicht hingehört. Die Radiologen rechnen mit was Bösartigem. Ja. Da ist für mich natürlich eine Welt zusammengebrochen. Der erste Satz war nicht schon wieder. Ja, und wir hatten dann den Urlaub geplant in Berchtesgaden für eine Woche. Und da hat sie gesagt, dass wir den Urlaub auch bitte machen sollen, weil wir nicht wissen, was passiert danach, wie die Therapie beginnt, was auf mich drauf zukommt. Und das haben wir dann auch gemacht.
Was genau ist denn ein Rhabdomyosarkom? Vielleicht kannst du das für all die, die die erste oder die Podcast-Folge, wo du das erste Mal über diese Erkrankung berichtet hast, jetzt nicht im Kopf haben, noch mal kurz wiederholen.
Also ein Rhabdomyosarkom ist ein Weichteilkrebs, der die Querstreifen der Muskulatur befällt. Von dem Rhabdomyosarkom gibt es vier Untergruppen und ich habe natürlich die aggressivste Form, das alveoläre Rhabdomyosarkom, was eben sehr, sehr schnell teilend ist. Also heißt, die Zellen teilen sich zu schnell, sodass eben das Sarkom sich sehr schnell ausbreiten kann und an Weichteilstellen oder in Schleimhäuten. Jetzt gerade ist es ja in der linken Nasennebenhöhle ausbreitend Richtung Stirnhöhle und Augenhöhle.
Okay, lass uns noch mal kurz bei der ersten Diagnose bleiben. Wo war denn dein Rhabdomyosarkom da? Weil wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kann das an unterschiedlichen Stellen wachsen. Es wächst nicht immer an der gleichen Stelle, oder?
Nein, es kann an unterschiedlichen Stellen wachsen, aber wir haben festgestellt, beziehungsweise Chefarzt Dr. Pink sowie die Radiologen, dass die erste Diagnose, die wir letztes Jahr im November erhalten haben, dass das nur Metastasen waren in den Lymphknoten. Das jetzt, was wir haben oder was jetzt ist, ist der Haupttumor. Heißt, der Haupttumor war schon vor einem Jahr da, war aber nicht ersichtlich in allen Bildgebungen und hat dann schon Metastasen quasi auf die Bahn geschickt.
Okay,
Ja.
also der Haupttumor wurde nicht erkannt, aber wussten die Ärzte denn im letzten Jahr, als du im November deine Diagnose erhalten hast, schon, dass es in Anführungszeichen nur Metastasen sind, die da in den Lymphbahnen waren? Oder war das da noch nicht klar?
Tja, die wussten, dass das Metastasen waren und haben jetzt, wo dies Jahr im August die Diagnose kam, nochmal alles durchgeguckt und nochmal alle Bilder angeguckt und alles durchgelesen und da fiel ihnen auf, dass gar kein Tumor entfernt wurde, dass nur Gewebe entfernt wurde mit Lymphknoten und dass das eben kein Tumorgewebe war, sondern halt nur Metastasen. Also es war eigentlich nicht richtig klar.
Okay, aber dann finde ich unfassbar erschreckend, dass ja die Metastasen behandelt wurden. Du hast ja die Therapie durchlaufen und der Haupttumor hat sich davon gar nicht beeindrucken lassen.
Nein, also der Chefarzt meinte, dass eine klitzekleine Schwellung beim ersten PET-CT zu sehen war, was im Oktober noch in Leipzig gemacht wurde letztes Jahr. Und das kann aber jeder haben. Das kann auch eine Entzündung sein. Während der anderen Bildgebungen und die wir gemacht hatten nach der Chemotherapie, war eben gar nichts zu sehen und vor der Bestrahlung auch nicht. Während der Bestrahlung wurde ein CT immer gemacht, vom Gesichtsfeld, da war auch nichts zu sehen. Heißt, die Zelle hat sich versteckt und ist nach der Bestrahlung entartet.
Oh Gott, das ist ja unfassbar gruselig, vor allem, weil sich das ja so anhört, als wäre das gar nicht so richtig greifbar, ne?
Nee, gar nicht. Also das ist eben aber auch ein Zeichen, wie krass Sarkome sein können oder besonders meine Art von Sarkom.
Ja. Okay, und jetzt hast du gesagt, ist das in der Nasennebenhöhle gewachsen. Hast du davon was gemerkt? Also ich meine, wir alle kennen ja wahrscheinlich, wie es sich anfühlt, wenn man so eine Nasennebenhöhlenentzündung hat oder wenn man eine verschnupfte Nase hat. War das bei dir auch so?
Nein, ich hatte gar nichts. Ich hatte keine B-Symptomatik, keine Gewichtsabnahme. Ich habe abgenommen, ja, aber bewusst durch den Sport, den ich getrieben habe. Mhm. Ich hatte keinen Nachtschweiß, ich hatte kein Fieber. Mir ging es gut und das war auch das, was die Oberärztin am Telefon mich gefragt hat, ob ich überhaupt irgendwas merke. Da habe ich so gesagt, nein, sagst du, das habe ich mir gedacht, weil du hast auch gut ausgesehen. Mhm. Die Werte sind gut gewesen, also es war eine komplette Überraschung.
Mhm. Okay, also mir fehlen ein bisschen die Worte, weil ich das so krass finde, dass man an einer so schlimmen Krebserkrankung leiden kann, aber der Körper dir gar keine Symptome schickt, dass du von dir aus merkst. Also, dass da sowas in dir wächst, sowas unfassbar Aggressives und du einfach denkst, es ist alles gut.
Ja.
Oh, also das ist irgendwie so ein Gefühl, als würde man seinem eigenen Körper nicht mehr vertrauen können, oder?
Fällt mir schwer. Mhm. Es fällt mir sehr schwer, weil ich ja sehr positiv bin. Mhm. Und ich bin ja in diesem Jahr im August sehr positiv in das CT reingefahren, auch in das MRT. Klar ist die Angst präsent gewesen, was ist wenn? Mhm. Aber ich habe mir immer gesagt, es wird alles gut sein, du tust so viel, du hast so viel getan. Ich habe ja so viel Chemie reinbekommen. Und dann dieser Anruf, ja, das war schon ein Schlag ins Gesicht. Und ich habe bis heute zu tun, meinem Körper zu vertrauen. Ich sage mir aber immer wieder, mit jeder Chemo, die ich jetzt erhalten habe, die wird angenommen, die macht ihre Arbeit und der Krebs wird sich dadurch minimieren, im besten Fall verschwinden. Mhm. Aber das Vertrauen ist halt weg.
Ja. Wie gut, dass jetzt der Haupttumor gefunden wurde, denke ich mir, oder?
Ja.
Kann man den operativ entfernen?
Also als ich nach dem Urlaub zurück, oder als wir den Urlaub hinter uns gebracht hatten, sollte ich ja gleich den Montag, also eine Woche später, reinkommen ins Krankenhaus. Die hatten dann nochmal ein CT gemacht und eine Gewebeentnahme unter Vollnarkose. Das heißt, die sind durch das linke Nasenloch rein und konnten gleich aus der Nasennebenhöhle etwas Tumorgewebe entfernen. Und dann hatte ich nochmal ein PET-CT und dann konnte ich nach Hause. Und vier Tage später kam dann der Anruf, das ging alles sehr schnell zum Glück, wo zwei gute Nachrichten, wenn man das gut nennen kann, mich erreicht haben. Die eine war, dass es wieder dieses Rhabdomyosarkom ist und keine dritte Erkrankung, weil das eben im Raum stand. Mhm. Und dass das PET-CT soweit unauffällig war, keine Metastasen. Mhm. So, und somit war bekannt, dass das eben wieder dieses Rhabdomyosarkom ist und dass wir mit Chemotherapie beginnen. Ich aber eine andere Chemotherapie erhalte, als ich es kenne oder kannte. Mhm. Und sie sagte nur, Operation ist gerade nicht möglich, weil er einfach zu groß ist.
Okay.
Und ja, also es war eine immense Größe. Und sie wollen halt versuchen, mit der Chemotherapie ihn zu minimieren. Im besten Fall, dass er ganz verschwindet. Sollte ein Resttumor bleiben, könnten sie es operabel entfernen. Also könnte er operiert, also raus entfernt werden.
Mhm. Okay, du sagst, das war eine immense Größe. Kannst du Zahlen nennen?
Ja, ich würde sagen, was ich gelesen habe, 20 bis 30 Zentimeter im Durchschnitt.
In deiner Nasennebenhöhle?
Richtung Stirnhöhle, die Nase. Also das geht ja weiter rein ins Gesicht.
Ja.
Du hast ja dann noch die Stirnhöhle, ja. Wo ja auch die, oben ist ja auch nochmal die Stirnhöhle, was eine Vereiterung hervorrufen kann. Dann hast du ja die Nasennebenhöhlen und oben zwischen den Augen hast du diese Siebeibenzellen und da drin, der hat alles quasi schon eingenommen, ja. Aber nichts im Gehirn, weil da ist ja noch Schädeldecke dazwischen. Mhm. Aber es ist schon eine Größe, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Dass dein Körper da nicht drauf reagiert hat. Also ich hatte schon mal eine Stirnhöhlenentzündung und das waren so krasse Schmerzen. Das habe ich sofort gemerkt. Wie krass, dass der da wachsen kann, ohne dass er dir auch Schmerzen verursacht.
Ja, das sind Sarkome. Also die sind dafür bekannt. Die melden sich erst dann, wenn es eigentlich zu spät ist.
Ja. Und du hast jetzt auch nicht irgendwie Beeinträchtigungen beim Sehen gehabt, oder?
Gar nichts. Nee, gar nichts. Hm. Null. Nicht mal Nasenbluten. Also das fing erst an, wo die dann Gewebe entfernt hatten. da war sofort, also ich habe einen Druck verspürt, die linke Nasennebenhöhle war zu. Bevor die operiert haben und wo wir im Urlaub waren, habe ich gemerkt, oh, ich rieche ja gar nichts mehr. Ich hatte nur so einen komischen Eigengeruch in der Nase. Wahrscheinlich kam das von dem Sarkom. Mhm. Aber mehr hatte ich nicht.
Krass. Mhm. Aber in dem Moment, wo die ja dann Gewebe entfernt haben, konnten die das ja genau untersuchen und die Therapie absolut darauf anpassen, oder?
Naja, es gibt keine Leitlinien für dieses Sarkom. Also es gibt, wie beim Brustkrebs, gibt es ja Leitlinien, mhm. wo die danach gehen können, was anschlägt, so 90%. Also es gibt ja nie 100%. Und für Sarkome gibt es für niemanden eine individuelle oder eine passende Therapie. Dr. Pink sagt immer, das, was er oder was die planen, ist immer individuell für denjenigen abgestimmt, mhm. wo wir hoffen, dass die Chemo anschlägt. Mhm. So, und darum wird jetzt auch am kommenden Montag ein CT gemacht, wo wir gucken, ob die Chemo ihre Arbeit leistet, was sie soll.
Lass uns mal an der Stelle weitergehen, als du diesen Anruf erhalten hast. Also ich persönlich finde es auch, dass die Frau dir das am Telefon gesagt hat. Ist das so üblich, dass man so eine Diagnose telefonisch erhält?
Eigentlich nicht. Eigentlich macht man das lieber persönlich. Aber dadurch, dass ich von Bazzaro 2 Stunden entfernt wohne mhm. und ich dann zu Hause war und der Urlaub anstand, blieb dem Team nichts anderes. Als ich im Krankenhaus dann war nach unserem Urlaub und wir das Gespräch mit dem Chefarzt Dr. Pink hatten, der zu dem Zeitpunkt aber im Urlaub war, als die Diagnose dann im Raum stand, hat er selber gesagt, dass es jedem schwerfiel, diesen Hörer in die Hand zu nehmen und dieses Telefonat mitzuführen. Also es war, nachdem die Bilder ersichtlich waren, eine immense Ruhe im Raum. Die waren alle sprachlos und die hatten alle Angst davor, mir das zu sagen. Mhm. Also die waren alle sehr mitfühlend und ja, also da muss ich immer wieder sagen, da merke ich, dass man dort keine Nummer ist, mhm. sondern als Mensch gesehen wird und als Patient. Und die kennen mich ja auch, die wissen, dass ich immer power, lebensfroh, mhm. immer mutig und vorangehe.
Ja.
Ja. Also das fiel keinem leicht.
Ja. Nochmal zu den Zahlen. In Europa werden jährlich schätzungsweise 100 Fälle von alveolärem Rhabdomyosarkom diagnostiziert, von etwa 500 neuen Rhabdomyosarkom-Fällen insgesamt. Also das ist ja eine Zahl, das ist ja super selten.
Ja, sehr selten.
Hm. Sehr selten. Du Ärmste, also das tut mir so unendlich leid, gerade weil wir beide uns ja auch schon viele Jahre kennen mhm. und ich ja so miterlebt habe, wie es sich im Laufe der Jahre bei dir verändert hat, was sich privat verändert hat und dann immer diese Diagnosen und ich finde das wirklich so beeindruckend, wie du da durchgehst. Ich meine, natürlich ist mir klar, dass dir in dem Moment ja auch nichts anderes übrig bleibt, als da durchzumarschieren, aber ich habe es noch nie von dir erlebt, dass du dich hängen lässt und, also ich meine, das äußerst du vielleicht ja mir gegenüber auch nicht. Du wirst auch Momente haben, wo es dir einfach nur schlecht geht und du denkst wahrscheinlich, warum mache ich das alles? Aber so habe ich dich persönlich noch nie erlebt und das finde ich ganz, ganz stark.
Dankeschön.
Francesca, wie ging das weiter? Du warst dann da, die Ärzte haben mit dir nochmal gesprochen. Warst du alleine da oder hast du deinen Partner dabei gehabt?
Also als wir die OP oder die OP gemacht wurde, wo das Gewebe entfernt wurde, hatte ich im Vorfeld um ein Gespräch mit Dr. Pink, welches ja der Chefarzt von der Onkologie in Bazzaro ist, gebeten. Mhm. Und er kam natürlich auch an dem Nachmittag zu uns, meine Mama und mein Partner waren zu dem Zeitpunkt bei mir. Mhm. Und mir war es wichtig, dass sie auch mal dabei sind, weil alle anderen Gespräche habe ich immer alleine geführt. Und ich finde es auch wichtig, dass einfach auch die Sicht des Arztes mal bei einem Angehörigen ankommen sollte oder mhm. angehört werden muss. Ja, ich spreche anders, wenn das aber ein Arzt nochmal sagt, es klingt krass, aber es ist wichtig. Und Dr. Pink hatte sich dann die Zeit genommen und ich hatte vor dieses Gespräch mehr Angst als vor den Eingriff oder vor eine Chemotherapie. Und als er reinkam, sah er auch sehr besorgt aus, Ich muss dazu sagen, als ich auf die Station gekommen bin an dem Montag, bevor die Untersuchungen und die OP gemacht wurden, fiel bei mir ein Schalter um und ich habe nur noch geweint. Also da war für mich der Tiefpunkt erreicht, wo ich gemerkt habe, jetzt bist du wieder hier, jetzt irgendwas, jetzt wird's ernst. Du hast wieder Krebs und das war so wie so ein Schalter. Ich konnte das nicht steuern und da haben mich Dr. Pink und die Frau Dr. West, was die Oberärztin ist oder die Leitung der Onkologie, ganz dolle beobachtet und gemerkt, dass auch ich an einem Tiefpunkt war. Und die haben mich auch gut aufgefangen, auch das gesamte Team. Und als wir dann das Gespräch geführt haben, hat Dr. Pink auch sehr ernst mit uns gesprochen, aber auch ehrlich und herzlich. Und er hat ihm gesagt, ganz klar, dass sie sich Sorgen um mich machen, dass es auch ungerecht ist, weil ich alles dafür tue. Ich treibe Sport, ich bin positiv, ich denke positiv, ich trinke kaum Alkohol, ich ernähre mich gesund. Er hat gesagt, es ist einfach nur noch ungerecht. Und die versuchen eben ihr Bestes für mich zu tun. Hat etwaige Wege aufgezeigt. Ein Weg wäre der optionalste, mit der Chemo den Tumor zu verschwinden zu lassen, um das mal so zu sagen. Er würde dann aber trotzdem zur Sicherheit nochmal eine Bestrahlung durchführen, um alle Zellen wirklich abzutöten und dann eine Erhaltungstherapie für mich zu finden, die eben zu mir passt, wo er sagen kann, laut Studien, dass das hilft. Zweite Option wäre, dass er mich aber nicht mehr heilen kann. Es kann sein, dass ein Resttumor bleibt und ich damit leben muss und wir gucken müssen, inwieweit die Bestrahlung natürlich auch ihre Wirkung zeigt und wir ein Medikament finden, was quasi das Ganze zum Stillstand bringt. Ja, das war schon ein hartes Gespräch. Für mich war es auch hart, aber ich habe das so ein bisschen gedacht, weil ich mich ja auch viel damit befasse und viel erlebe mit Patienten. Aber ich habe halt meinen Partner gesehen und meine Mama und das war schon hart. Ja.
Wie stehen denn die Chancen, dass dieses alveoläre Rhabdomyosarkom, was du hast, dass das tatsächlich heilbar ist? Ist das nicht bei Sarkomen so, dass die immer wieder auftauchen können an anderen Stellen?
Ja, also es kann immer wieder kommen. Es kann aber auch wegbleiben.
Okay.
Und ich habe es ja nun jetzt in dem Jahr erlebt, dass es doch sehr schnell wieder da sein kann. Unsere Hoffnung ist ja, weil es jetzt der Haupttumor ist, dass wir den gut dagegen gut ankämpfen können. Aber ich hatte mich ja im Sommer noch bei einer Humangenetik in Tübingen gemeldet, um einfach nochmal prüfen zu lassen, was bei mir so nicht stimmt im Körper mit den Zellen, weil das ja schon krass ist. Und die hatten anhand der Blutprobe und den ganzen Gewebeentnahmen vom Rhabdomyosarkom herausgefunden, dass noch eine zweite Mutation vorliegt. Das ist die PAX-FOX-1-Fusion. Die ist bekannt für seltene Tumorerkrankungen, insbesondere alveoläres Rhabdomyosarkom.
Oh nein.
Also ich habe quasi zwei Mutationen, nicht nur die BRCA1, also BRCA1, sondern auch diese Mutation und das ist eben große Kacke.
Okay, aber beschäftigst du dich jetzt überhaupt damit, mit dem Thema, was wäre wenn? Oder versuchst du diese Gedanken jetzt erstmal nach hinten zu schieben und dich auf deine Therapie zu konzentrieren?
Ja, ich bin ehrlich, natürlich beschäftige ich mich mit dem Thema, was wäre wenn? Es ploppt viel auf im Kopf. Aber egal was kommt, werde ich trotzdem versuchen, das Leben so gut es geht zu genießen. Wie viel Zeit mir bleibt oder uns bleibt, das weiß ja niemand. Ja, wir haben ja alle, irgendwann bleibt die Uhr stehen. Ich weiß aber, dass es bei mir halt sehr begrenzt ist. Aber ich hoffe ja und auch deswegen die positive Einstellung, dass mir noch viele Jahre bleiben. Egal wie, ob jetzt mit Erhaltungstherapie, wovon ich ausgehe, oder mit Chemo. Ich weiß ja nicht, wie der weitere Weg ist. Aber ich versuche halt den Fokus sehr jetzt erstmal auf diese Etappe zu lenken. Erstmal die Chemotherapie zu absolvieren.
Du steckst noch mittendrin in der Therapie, oder?
Genau, ja. Ich habe jetzt erstmal 3 Zyklen hinter mir, also 12 Chemos.
Wie läuft das ab?
Es läuft so ab, dass ich für 3 Tage stationär nach Bad Saro muss. Dann bekomme ich 2 verschiedene Chemoinfusionen. Eine nennt sich Cisplatin. Das ist eine platinhaltige Chemotherapie, die auch wieder in die Nervenbahn reingeht. Heißt, wo die Polyneuropathie verstärkt wird.
Mhm.
Diese Chemo ist aber auch für die Mutation oder gegen die Mutation. Diese soll eben die Mutation so ein bisschen in den Zaum halten und die kranken Zellen zerstören.
Mhm.
Die läuft 3 Stunden, bekomme aber vor dieser Chemo 3 Liter Wasser, einfach für die Nieren und auch Cortison, also Vormedikation. Wenn diese 3-stündige Chemo durch ist, bekomme ich eine 2. Chemotherapie, die nennt sich,
vielleicht auch gar nicht,
ist
so,
nicht
wichtig.
So wichtig. die bekomme ich dann 1 Stunde. Die 1. Chemo bekomme ich nur an Tag 1, wenn ich ankomme.
Mhm.
Und die 2. bekomme ich dann alle 3 Tage, jeweils 1 Stunde.
Und wie geht es dir damit?
Erstaunlicherweise gut. Also ich bin nur sehr müde und kaputt im Nachgang. Die 1. Chemo, die ich kriege, ist eigentlich für Übelkeit bekannt. Und das haben sie mir auch gesagt. Und da habe ich gesagt, ich will das ja nicht hören, weil wenn ich das weiß, dann passiert das auch. Weil ja die Psyche eine große Rolle spielt. Mhm. Und beim Aufklärungsgespräch hat das der Arzt auch wieder. Ich sage, ich will es nicht hören. Wir duzen uns ja da auch alle. Und dann hat er gelacht, sagt er, Francesca, was will ich dir erzählen? Du kennst es. Es klingt jetzt abgedroschen, aber ja, du machst das schon. Und ich steck's eigentlich gut weg. Also ich habe keine Übelkeit, kein Erbrechen, kann essen. Klar, durch dieses Cortison hat man ja eh Hunger.
Hm.
Ich
kann mich daran erinnern, dass ich dich ja Anfang des Jahres auch bei mir im Studio hatte. Wir haben Fotos gemacht und du hattest keine Haare und hast mir dann aber zwischendrin immer mal Bilder geschickt, wie die Haare wachsen.
Hm.
Das ist jetzt wieder vorbei, oder?
Ja, es ist wieder Glatze. Komplett weg. Wir mussten die im Oktober, Anfang Oktober haben wir sie abrasiert.
Hm. Und wie war das für dich? Oder ist das für dich schon fast so ein bisschen wie, naja gut, das ist jetzt gar nicht mehr so schlimm?
Es war normal für mich.
Mhm.
Ich hatte es ja jetzt zum 3. Mal durch und für alle anderen ist das, glaube ich, schlimmer als für mich. Ich habe mir nachher selber die Maschine in der Hand genommen und habe mir sie selber abrasiert, ohne eine Träne zu verlieren.
Mhm.
Mir hat dann aber mein Partner geholfen, der kam dann dazu und hat wortlos die Hand hingehalten und hat mir die hinteren Haare abrasiert und hat nochmal mit einem anderen Rasierer nachrasiert. Also da ist es auch wichtig, dass man wirklich eine gute Stütze hat.
Ja, ja. Wie geht es dir psychisch, Francesca? Du hast es ja eben schon kurz gesagt, dass es dir sehr, sehr schlecht ging, als du da dieses erste Gespräch in Bad Saro hattest. Hast du da Unterstützung? Hast du psychologische Betreuung? Und wie schaffst du das, trotzdem zu sagen, naja, ich versuche aber, das Leben wertzuschätzen?
Also ich habe dort in Bad Saro eine wundervolle Psychologin, was für mich schon eine Freundin ist. Also ich kann sie immer anrufen und wenn ich dort bin, nimmt sie sich für mich immer Zeit. 1-2 Stunden, wo wir auch einen Kaffee trinken. Das letzte Mal haben wir einen Bastelnachmittag gemacht mit anderen Patienten. Also das ist eine ganz, ganz tolle Frau. Und da muss ich sagen, da legt auch die Station großen Wert. Hier vor Ort habe ich leider keine Psychologin, was mir manchmal fehlt.
Mhm.
Aber ich versuche ja dann mit ihr telefonisch ein bisschen zu sprechen. Versuche mit Gesprächen mit Mitpatienten eben oder was, wo gute Freundschaften entstanden sind, da Gespräche zu führen. Und was mir halt am meisten hilft, sind halt die Spaziergänge in der Natur.
Mhm.
Ja.
Und das hast du mir auch erzählt, dass du das auch jeden Tag machst, ne?
Ja, sogar 2-mal am Tag. Mhm. Also jetzt zur Zeit ist es so, dass ich sogar früh bei Zeit rausgehe, so 7, 8, wenn alles noch so unberührt ist und jetzt ist es ja so kalt. Und das ist einfach schön.
Mhm.
Und ich kann mich da auch einfach, das klingt jetzt blöd und manch einer sagt, die hat ja einen Knall, aber ich kann mich einfach mit der Natur verbinden und genieße das. Es ist für mich auch Heilung. Also mir tut es gut.
Ja, absolut. Also das kann ich so, so nachvollziehen. Ich liebe das auch sehr, morgens im Garten zu sitzen.
Ja.
Und ich habe auch mal gehört, dass das Sonnenlicht ja auch eine besondere Kraft hat, ganz früh am Morgen.
Ja.
Dass das sehr heilsam ist.
Das habe ich heute gemerkt. Ich war heute auch eine Runde, bevor wir jetzt unseren Podcast führen. Und da ging auch die Sonne auf und das war so magisch eigentlich. Also als ich los bin, war die noch so bedeckt. Und als ich dann so, ich laufe immer so am Feld bei uns oben lang, dann war so voller Sonnenschein. Und da konnte ich mich direkt in die Sonne stellen und habe das einfach mal 5 Minuten genossen.
Ja.
Und das ist, das merkt man, also das geht rein ins Herz.
Ja. Und das wissen wir ja alle, was für eine große Rolle die Psyche spielt, ne?
Ja.
Wie sieht denn deine Zukunft jetzt aus? Also du hast gesagt, du hast jetzt also diese ersten Chemos hinter dir, die ersten 3 Zyklen. Wie soll es weitergehen laut des Plans der Ärzte?
Also Montag wird geguckt anhand des CTs, wie die Chemo anschlägt. Die Ärzte erwarten nichts Schlechtes, weil wir eine Besserung verspüren. Ich habe die Besserung verspürt, indem meine Nase komplett frei ist. Ich wieder richtig Luft holen kann. Ich höre mich nicht mehr so stark verschnupft an oder ich habe ja sehr nasal gesprochen. Ich habe mich angehört, als wenn ein riesengroß, naja, als wenn da was in der Nase ist. Ich rieche wieder seit dem ersten Chemozyklus. Und ja, also wir gucken dann. Und wenn die Chemo anschlägt, wird die weitergegeben. Nochmal 3 Zyklen, nochmal 12 Stück. Und dann war der Plan, eigentlich parallel mit Bestrahlung zu beginnen. Volle Dröhnung. Also beides, Chemo und Bestrahlung. Und dann wird geguckt, wie es dann ausschaut, ob dann noch eine OP gemacht werden muss oder wir halt im besten Fall gar nicht mehr operieren müssen. Und dann haben wir eine Erhaltungstherapie im Auge. Das ist aber ein Medikament, was beantragt werden muss bei der AOK. Ein PARP-Inhibitor, der insbesondere auch bei Brustkrebspatientinnen angewandt wird mit H2-negativ, aber auch bei H2-positiv anschlägt, muss aber in meiner Art Erkrankung, Sarkom, halt beantragt werden. Jetzt wurde es einmal abgelehnt von der AOK, weil es nicht in den Leitlinien steht. Und da hat Dr. Pink netterweise einen Widerspruch jetzt eingelegt, den ich dann nächste Woche mitnehme und wieder hinschicke. Und dann hoffen wir und beten zu Gott, dass die das genehmigen, weil das für mich so ein kleiner Joker wäre. Aber was ist, wenn die das ablehnen, weiß ich nicht, wie sein Plan ist.
Du hast jetzt schon so viel von Bazzaro geredet. Ist das da eine Klinik, die spezialisiert ist auf Sarkome?
Ja. Bazzaro ist sehr unbekannt. Ich kannte es vorher nicht. Ich habe es ja durch meinen Dr. Lampe erfahren oder die Empfehlung bekommen. Und Dr. Pink ist eine Koryphäe im Gebiet Sarkome. Er befasst sich mit nichts anderem außer Sarkome. Also es ist ein wundervoller Arzt.
Ja, du bist da in guten Händen.
Ja.
Du hast vorhin erzählt, als dir die neuen Ergebnisse erklärt wurden und du mit deiner Mutter und deinem Partner da in Bazzaro warst, dass du das ja auch schon kanntest, weil du dich auch viel mit Mitpatienten austauschst. Hast du denn ja da vielleicht Menschen, die auch an einem alveolären Rhabdomyosarkom erkrankt sind oder andere, mit denen, ja, die einfach auch die gleichen Dinge durchmachen wie du und vielleicht auch in einem ähnlichen Alter sind?
Also ich habe dort in Bazzaro viele liebe Menschen kennengelernt. Eine Mitpatientin kenne ich, die auch ein Rhabdomyosarkom hat, auch in der Nase. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das ein alveoläres Rhabdomyosarkom ist. Und sie hat in diesem Jahr auch einen Rückfall, was mir zeigt, dass das wirklich eine aggressive Kacke ist. Aber es sind dort so viele verschiedene Menschen, Frauen, Männer, wo jeder ein anderes Sarkom hat. Es gibt ja fast 170 verschiedene Sarkomarten. Und die können ja überall auftreten. Die können ja unterm Fuß auftreten, die können am Bein auftreten, die können in der Hand auftreten. Also es ist Wahnsinn. Ich habe das so unterschätzt. Ich habe mir gesagt, das ist ja auch nur Krebs. Naja, es ist schon krasser wie Brustkrebs. Ja, und ich habe dort viele liebe Menschen kennengelernt und auch wirklich einige lieben gelernt. Mit einigen schreibt man mal, man horcht mal, Mensch, und wie sieht's aus, wie geht's dir? Es ist auch leider so, dass ich jetzt eine ganz liebe Seele verloren habe auf meinem Weg, was sehr schwer für mich ist, weil wir uns so ziemlich am Anfang kennengelernt haben und ich ihr Mut machen konnte und immer für sie da war. Ja, aber bei ihr hat leider der Körper, also da hat die Kraft nicht gereicht. Ja, ja, und das kommt dann, gehört dann, denke ich, auch dazu, aber es ist schwer zu verstehen, wie ungerecht das dann sein kann, ne?
Wie gehst du damit um, wenn du jetzt so traurige Nachrichten erhältst? Weil irgendwie hält man sich ja auch aneinander fest, oder?
Ja, es ist schon schwer. Also ich muss gucken, dass ich es auch nicht zu sehr an mich ranlasse, weil ich brauche die Kraft ja auch für meinen weiteren Weg. Aber es ist auch so, dass ich das schon ganz schön, also das hat mich so die letzte Zeit ganz schön dolle beschäftigt. Man beschäftigt sich automatisch mit dem Thema Tod, wobei ich das ja schon tue, seitdem ich am Brustkrebs erkrankt war oder bin. Ja. Aber im Großen und Ganzen versuche ich halt einfach die schönen Momente, die ich mit ihr hatte. Ich hatte sie auch noch mal im Hospiz besucht, was auch schwer war, hat vom Kopf her auch nichts Negatives verändert, aber du hast einen ganz anderen Blickwinkel auf den Tod. Und für mich war das wichtig, sie noch mal zu sehen und zu sehen, wie sehr sie sich gefreut hat. Und diesen Moment habe ich einfach im Herzen.
Wie geht das, dass du Dinge nicht so richtig an dich ranlässt, um dich selber zu schützen?
Manchmal ist es ein Verdrängungsmodus. Ich verdränge das manchmal schon. Weil was bringt mir das, wenn ich jetzt die Angst über mich komplett bestimmen lasse und mich davon, sage ich mal, runterdrücken lasse? Dann hat man ja den Fokus gar nicht mehr nach vorn und auf das Leben und die schönen Dinge im Leben. Klar gibt es Tage, wo ich auch sage, puh, ist ganz schön schwer heute und dann kommen auch mal die Tränen und man fragt sich halt, wie ungerecht das eigentlich sein kann im Leben. Aber dann gucke ich halt auch wieder und denke mir, nee, eigentlich ist es schön und man kann sich mit so vielen kleinen Dingen eine Freude machen. Jetzt zur Weihnachtszeit. Ich habe Weihnachten immer Schlechtes erlebt in den letzten Jahren, aber irgendwie ist es doch für mich das Schönste am ganzen Jahr. Und ich habe dieses Jahr tatsächlich auch alles geschmückt. Das war für mich dieses Jahr, wo ich gesagt habe, ich gebe alles, weil ich das letztes Jahr schon nicht konnte. Aber was mir so jetzt gerade viel im Kopf ist, dass ich dieses Jahr an Weihnachten wie halt wieder mit Glatze unterm Baum sitze und das wollte ich eigentlich nicht nochmal. Aber gut, auch das muss ich hinnehmen und es gibt schöne Mützen, wobei ich ohne laufe, wo es warm ist. Ja, es ist ein Auf und Ab. Also es ist wie eine Achterbahnfahrt mit Loopings.
Ja, wobei ich glaube, dass die Weihnachtszeit ja da so ein bisschen schöne und heimelige Gefühle irgendwie hervorrufen kann, ne? Weil das ja auch so magisch ist. Also ich liebe die Weihnachtszeit auch sehr.
Ich auch. Gerade so die Kerzen und Lichter und eine schöne Tasse Tee. Die Spaziergänge im Schnee, Weihnachtsmärkte. Ja, es sind viele kleine Dinge, die dann einfach der Seele gut tun.
Ich hatte ja vor kurzem eine Folge zum Thema Trauer rausgebracht mit der lieben Melanie, die ist Trauerbegleiterin. Und Melanie hat auch davon gesprochen, dass Tiere ja auch helfen können, Trauer zu verarbeiten und dass es ja vor allem auch sehr wichtig ist, die Trauer zuzulassen. Die Trauer, die man selbst empfindet, weil der Lebensplan ein anderer war und auch die Trauer um geliebte Menschen. Ist das etwas, was du für dich auch sagen kannst, dass du da einen Weg gefunden hast, damit umzugehen, sei es mit ja, Spaziergängen in der Natur oder Tiere. Ich weiß gar nicht genau, ob du Tiere hast. Hast du Tiere?
Wir haben hier einen Kater,
Ja.
ja.
Und Melanie sagte auch, dass es sehr wichtig ist, darüber zu sprechen, die Gefühle von Wut und so weiter zuzulassen. Hast du diese Gefühle auch manchmal?
Also als die zweite Diagnose jetzt im August kam, hatte ich Wut. Ich hatte auch Wut auf die Ärzte. Ich habe mir gedacht, warum hat das niemand gesehen? Warum denn schon wieder? Warum musste das so weit kommen? Also die Wut war sehr stark und ich hätte mir am liebsten gewünscht, einen großen Boxsack zu haben, wo ich mal reinhauen kann. Und ich war vor allen Dingen auch wütend auf meinen Körper. Ich habe das in dem Punkt zugelassen, in dem ich halt viel geweint habe. Da ist ja dann so dieser Druck auf dem Brustkorb, der dann auch einfach raus muss. Und habe dann aber zugleich immer viel Musik gehört, bin Auto gefahren, war viel spazieren. Also auch das hilft mir dann sehr. Und auch drüber zu reden.
Kannst du denn in der Familie darüber reden oder hast du die Erfahrung gemacht, dass es leichter ist, mit Menschen darüber zu sprechen, die vielleicht selbst auch betroffen sind?
Also ich kann auch mit meiner Familie drüber reden oder mit Freunden oder ich sag mal mit den Angehörigen. Aber es ist immer leichter, mit einem zu sprechen, der dasselbe Schicksal hat wie ich oder der eben auch an Krebs erkrankt ist, weil die ganz anders verstehen, zuhören und antworten können. Ein Angehöriger kann das auch, aber halt nicht so, weil die kennen das nicht. Die sehen mich zwar hier und ach Mensch, scheiße. Es muss schon schwer sein, so eine Diagnose zu haben, aber es ist halt mit einem Mitpatienten oder mit einer Psychologin leichter.
Und hast du das Gefühl, dass du deine lieben Angehörigen manchmal auch so ein Stück weit auffangen musst?
Nein, ich bin eher so der Typ, ich will eigentlich nicht, dass sie sich Sorgen um mich machen. Ich bin immer der Starke oder die Starke. Also auch nach der Chemo, mein Partner sieht mir das an, auch meine Mama, wenn sie dann da ist, oder meine Schwiegermutti. Aber es kommt so selten vor, dass ich sage, oh, mir geht's heute so schlecht und ich kann heute nicht und ich will nicht. Ich sage das dann so, ach, mir ist nicht, ich ziehe mich zurück. Aber ich bin eigentlich so der Mensch, ich will immer nicht, dass sich jemand Sorgen um mich macht. Und ja, ich mag das nicht so.
Du machst es lieber mit dir selber aus.
Ja.
Du hast gesagt, dass jetzt nachdem, also du erstmal das PET-CT, für das ich dir auf jeden Fall von Herzen alles, alles Gute wünsche, was du jetzt am Montag hast. Und dann hast du ja gesagt, dass eine Bestrahlung noch folgen soll. Wie ist das denn, eine Bestrahlung im Gesichtsfeld? Also ich habe ja viel im Podcast mit Frauen zu tun, die an Brustkrebs erkrankt sind und da Bestrahlung bekommen. Und ich weiß, dass bei vielen da, also ja, dass die Bestrahlung auch wirklich eine herausfordernde Zeit ist. Im Gesichtsfeld kann man auch bestrahlen, ohne dass etwas verletzt wird.
Naja, es gibt ja da wieder eine Maske, die hatte ich ja schon beim letzten Mal auf. Natürlich ist es im Bereich der Augen, was mir große Sorge bereitet. Dr. Pink sagte nur, wenn es soweit ist, sprechen wir darüber, wie sich das dann verhält mit den Nebenwirkungen. Ich wollte eigentlich mal noch mit der Augenärztin Rücksprache halten, ob es nicht noch irgendeine Schutzbrille gibt oder sowas, weil ich schon Angst habe zu erblinden im schlimmsten Fall. Also das muss ich sagen, verdränge ich tatsächlich.
Naja, gut, ich meine, das ist ja vielleicht auch jetzt noch nicht so nah dran, dass du deine Energie jetzt da reinstecken musst, ne?
Ja, aber der Kopf ist da schon so eine kleine Ecke an, die sagt, Bestrahlung im Gesicht. Also ich hatte am Hals schon Respekt davor, habe da auch heute noch meine Probleme.
Okay, was für
Aber
Probleme hast du davon noch?
also ich habe oft Halsschmerzen, Mundtrockenheit, weil die Speicheldrüse ja quasi nicht mehr funktioniert. Ich habe Probleme mit dem Lymphfluss, weil das Lymphsystem bestrahlt wurde. Die Lymphknoten arbeiten nicht mehr richtig. Oder gar nicht mehr. Ja, ich habe immer hinten Halsschmerzen oder es ist verschleimt. Ich schnorche seitdem, weil die Muskulatur erschlafft ist.
Ach Gott.
Ja, aber auch das ist für mich normal. Also das ist für mich okay, weil ich kann ja trotzdem leben. Klar ist es blöd, wenn der Mund trocken ist und man macht frühs auf und ah, du da jetzt weh. Aber das ist okay. Ich weiß ja dann, was mir hilft, ob es ein Bonbon ist oder was, viel trinken, besondere Mundsprays oder Öle. Ja. Aber im Gesicht, wenn dann schon das Auge damit betroffen wäre, betroffen, das wird mit betroffen sein, weiß ich nicht, ob es da was gibt.
Und es ist aber vor allem auch so, dass du ja viel da auch selber noch mal ein bisschen recherchieren musst und dich informieren musst und so weiter, ne? Also ich finde das sehr bewundernswert. Ich glaube, es kann nur gut sein, selbst informiert zu sein, wenn man das möchte. Also ich glaube, dass sich da jeder auf sein Gefühl verlassen darf. Aber es gibt ja auch Menschen, die sagen, oh nee, ich möchte lieber nichts davon hören. So wie du das ja auch in Bezug auf die Nebenwirkungen der Chemotherapie gesagt hast. Aber ich glaube, Wissen kann auch Macht sein, ne? Also wenn du weißt, möglicherweise kann das und das passieren, kannst du ja vielleicht vorher ins Handeln kommen und dir Ratschläge einholen, was vielleicht ja das dein Körper helfen und unterstützen kann in dieser Zeit.
Ja, das haben wir jetzt auch noch mal in Angriff genommen, um das mal anzusprechen, den Körper zu unterstützen. Da muss ich aber sagen, habe ich meinem Partner zu verdanken, wo wir jetzt eben in der Naturmedizin so ein bisschen wirken, heißt, dem Körper was Gutes zu tun. Nicht, dass ich sage, ich schwenke komplett um und gehe von der Chemo weg. Nein, das ist Quatsch. Die Chemo wird gemacht, die wird doch nicht beeinträchtigt. Aber es wird einfach geguckt, dass dem Körper noch was Gutes dabei getan wird. Vitamine, Vitamin C und was halt der Körper so braucht. Nach der Chemo, wenn die Chemo gewirkt hat im Körper, werden die Giftstoffe ausgeleitet, heißt, die Nebenwirkungen sind halt weniger. Also ich habe auch gerade derzeit weniger Schmerzen, weniger Knochenschmerzen, weniger Nervenschmerzen. Und ich fühle mich einfach gut. Wo ich sagen muss, das finde ich auch wichtig und gehört auch zu der Natur draußen. Also ich mag ja auch Meditation und so diese Kraft von der Natur. Ich denke, dass das viel mit dem Körper macht und auch der Heilung beiträgt und auch die Nebenwirkungen minimiert. Wo ich jetzt sagen kann, das hilft mir einfach, das finde ich gerade ganz doll wichtig.
Also ich bin ja sowieso ein totaler Freund von einer ergänzenden Naturheilkunde. Also jeder soll das für sich selber entscheiden. Ich will mir da überhaupt gar kein Urteil erlauben. Aber ich finde das sehr spannend, was du erzählst. Und ich hatte das tatsächlich auch schon häufiger gehört. Kannst du sagen, wie du darauf gekommen bist, diesmal ergänzend die Natur hinzuzuziehen und was genau du machst, um ja weniger Nebenwirkungen zu haben, abgesehen von dem Vitamin C?
Also ich habe ja schon seit Dorea, weil dort ganz liebe Menschen sind, die so ein bisschen, ja, die sind so Reiki-Meditationsanleitende, wie sagt man denn, Menschen, die eben auch sehr viel, die sehr viel in der Natur zu tun haben. Und da habe ich schon festgestellt, dass die Natur eigentlich die größte Kraft auf uns hat oder über uns und habe mich viel damit auseinandergesetzt und mein Freund sieht mich ja jetzt hier nach der Chemo auch immer und macht sich Sorgen und ihm tut das leid, wenn es mir schlecht geht. Und er hat dann den Tipp von einer Kundin bekommen, dass ich mich doch mal an eine Naturheil- oder Naturmedizinerin wenden soll. Mhm. Also sie tut mich jetzt nicht hier komplett als, also sie steht nicht als Heilerin im Raum und als Medium und aber sie arbeitet eben doch in der Apotheke und hat halt auch diese Erfahrung, was der Körper braucht einfach, was dem Körper gut tut. Und da hatte ich eben vor 2 Wochen oder 3 Wochen das erste Gespräch und die arbeitet auch anhand mit meinen Blutwerten, war natürlich überrascht und hat mit Schlimmeren gerechnet, aber sie hat gesagt, ich habe super Blutwerte. Ich sage, ich weiß und das ist seit dem Brustkrebs so, dass mein Immunsystem zum Glück, toi toi toi, sich immer wieder gut erholt und ich die Chemotherapie so weitestgehend gut wegstecke. Ja, und da haben wir jetzt mit Vitamine angefangen. Also was eben wichtig ist, Selen, Vitamin C, Vitamin D, Magnesium, das ist eben wichtig. Aber sie hat halt für mich den Plan erstellt und hat gesagt, wie viel ich einnehmen soll. Nicht quer durch den Raum, sondern so, dass es passt und eben so, dass die Chemo nicht beeinträchtigt wird. Weil wenn ich die Vitamine alle jetzt während der Chemo nehme, dann wird die Wirkung der Chemo beeinträchtigt und das wollen wir ja nicht.
Deswegen ist es auch wichtig, sich da Fachpersonal hinzuzuziehen und nicht einfach selbst zu sagen, ach, ich mache das und das und das, ne? Weil das, das will ja natürlich niemand. Es soll ja miteinander wirken und nicht gegeneinander.
Genau, also man soll sich das jetzt nicht wie Smarties einpfeifen, sondern mit Bedacht und eben auch mit unter Berücksichtigung der Blutwerte. Klar, der Eisenwert ist immer ein bisschen niedrig. Der geht zwar wieder hoch bei mir, aber das ist einfach die viele Chemotherapie. Da hilft es dann einfach auch, rote Beete zu trinken oder zu essen. Mir hängt es eigentlich aus den Ohren. Ich kann das nicht sehen.
Ich wollte gerade fragen, magst du rote Beete? Ich erinnere mich noch so an mein Schulessen von damals. Wo es aber so eine kleine rote Beete war. Also ich persönlich mag rote Beete, aber ich glaube, es gibt ganz viele Menschen, die es nicht mögen.
Ich kann es auch nicht mehr sehen, aber ich mache das einfach, weil ich weiß, das ist das beste Doping fürs Blut.
Ja.
Es ist so, und ich trinke das alle 2 Tage, ein Becher voll eiskalt, aber ich kann den warm nicht trinken. Da wirkt das schon im Hals. Aber so weiß ich, es ist ja für mich und ich möchte ja auch weiterhin gut die letzten Zyklen mitnehmen, ohne irgendeine Transfusion zu benötigen.
Ja.
Und ja, da macht man das einfach. Da muss man halt mal durch. Ja, und zusätzlich bietet die nette Frau auch Akupunktur an. Und Akupressur hab ich schon gehabt. Das sind solche kleinen Pflaster mit so kleinen Perlen. Und das wird auf Druckpunkte im Ohr geklebt, die ich dann selbst damit stimulieren kann. Weil an unserem Ohr sind ja die meisten, also da sind alle Organe und alles das, was im Körper ist, kann man am Ohr halt behandeln. Das ist wie bei einem Fuß. Also total interessant. Und heute Abend bin ich bei ihr, da macht sie Akupunktur, also mit Nadeln. Da weiß ich noch nicht, was mich erwartet, da bin ich total gespannt drauf, weil auch die Akupressur hat viel mit mir gemacht, die hat mich komplett runtergeholt. Bevor ich nach Bad Saarow bin oder an dem Tag, als ich dort angekommen war, ich immer total aufgeregt, nervös, unruhig, mir war schlecht. Von zu Hause weg sein, Chemotherapie, das macht ja was mit einem. Und das war diesmal gar nicht, also ich war total entspannt. Und da habe ich mir gedacht, das ist ja richtig krass. Und wir machen das dann heute für Montag, wo ich dann Montag hoffentlich ruhig auch in das CT fahren kann und einfach entspannter bin.
Ja, Ich finde es mega spannend. Also wirklich, ich finde das ganz großartig, auch dass du diese für dich neuen Dinge ausprobierst und schaust, wie das bei dir wirkt und was es dir bringt. Also das finde ich wirklich total super.
Ja, also natürlich immer mit Rücksicht und Angst, wo ich immer sage, macht das was mit der Chemo? Muss ich da Angst haben? Nein, tut's nicht. Die Chemo macht ihre Arbeit. Das merke ich ja auch dann, ne? Und dann wird das halt vom Körper ausgeleitet, die Giftstoffe. Und das ist ja auch wichtig.
Wie werden die Giftstoffe ausgeleitet? Durch die Vitamine und das, was du nimmst?
Na, da gibt's nochmal Pflanzliches. Also es ist alles homöopathisch, was ich kriege. Das sind dann nochmal so Tropfen, die ich nehmen muss mit Wasser, wo eben das ausgeleitet wird, wo man viel pullern muss, wo das Lymphsystem richtig arbeitet. Die sind ja wichtig, die Lymphknoten, dass die eben alles abtransportieren. Ja, also es ist total interessant. Aber dafür muss man offen sein. Und ja, wenn man dafür nicht offen ist, genauso wie für Meditation, dann bringt das ja nichts. Ne?
Und das hast du aber in deiner vorherigen Diagnose zu der Zeit, als du da in der Akuttherapie warst, gar nicht versucht, sondern das ist jetzt wirklich für dich totales Neuland.
Genau, das ist jetzt komplett neu. Habe ich, wie gesagt, meinem Partner zu verdanken. Er ist auch gerade sehr glücklich darüber und freut sich, dass er mir was Gutes getan hat. Weil, wie wir das Thema schon hatten, was können die Angehörigen für einen tun? Da gibt's nicht viel, außer da zu sein, ne? Und zu unterstützen. Also ich bin ja froh, dass ich ihn habe, und sei es auch, dass er nur neben mir sitzt. Er gibt mir eine unheimliche Ruhe und Kraft auch. Und nee, das ist schon toll und dafür bin ich sehr dankbar.
Ja. Du hast vorhin erzählt, dass du die erste Chemotherapie bekommst und die so Polyneuropathie verursacht. Hast du da auch, also verspürst du da auch eine Erleichterung durch deine Akupressur?
Also wir hatten die, glaube ich, beim letzten Mal gar nicht mit angeregt. Aber bei mir war es so, nach der ersten Chemogabe von der jetzigen Therapie, dass meine Hände nachts komplett taub waren. Nach der Chemo. Und dann habe ich das frühs angesprochen, obwohl ich das ja gar nicht wollte. Und dann haben sie nur gesagt, naja, da müssen wir das beobachten, das muss weggehen bis zum nächsten Zyklus. Die Taubheit war dann am nächsten Tag besser, aber ich habe eben verspürt, dass die Fingerspitzen gekribbelt haben, taub waren, mir viel aus den Händen gefallen ist. Und dann musste ich eine Woche vor dem nächsten Zyklus anrufen. Nee, das war beim letzten Zyklus, jetzt bin ich durcheinander. Das war nach dem zweiten Zyklus bis zum dritten Zyklus. Und da haben sie die Chemo um 50% reduziert. Und da ist mir so ein bisschen Angst und Bange geworden. Und dann hat die Oberärztin nur gesagt, ja, der Chefarzt wollte die Chemo komplett absetzen.
Oh.
Und dann habe ich nur geschluckt. Und dann hat sie aber sich für mich eingesetzt und hat gesagt, das können wir nicht machen, das geht nicht. Na, dann machen wir 50%, aber nur unter der Bedingung, dass ich ehrlich bin und sage, es verschlechtert sich oder es bleibt so. Und bis jetzt bleibt es so, es ist nicht schlimmer geworden. Damit kann ich leben. Ich hatte ja schon vom Brustkrebs her diese Polyneuropathie. Auch damit arrangiert man sich. Aber wenn die Hände dann oder Finger komplett taub sind und man nichts mehr anfassen kann, das ist schon doof. Und das wollen wir ja umgehen.
Ja. Ach, Francesca. Also jetzt haben wir gemeinsam die dritte Folge aufgenommen und es gibt immer wieder Neues zu berichten. Ich finde das so, so erstaunlich, was dein Körper über die Jahre alles schafft auszuhalten, aber auch, ja, ich finde, du klingst ja trotzdem sehr reflektiert. Also du scheinst das ja auch tatsächlich zu verarbeiten und einen Weg für dich gefunden zu haben, mit diesen ganzen Dramen, die in deinem Leben passieren, umzugehen. Was würdest du denn sagen, was dir den meisten Lebensmut oder die meiste Kraft gibt?
Eigentlich die meiste Kraft gibt mir die Natur. Meine lieben Menschen, mein Partner, meine Familie, die Tiere, also unser Kater, um nochmal darauf zurückzukommen. Also gerade nach der Chemo ist er immer bei mir, kommt mit mir ins Bett, schnurrt so lange, bis ich ruhig bin, also beruhigt wirke auf ihn. Er war eigentlich nicht so der Kuschelkater, aber jetzt ist es ein Kuschelkater. Das sind so meine Kraftquellen. Musik hören, Autofahren, Sport machen. Ja, aber an erster Stelle steht die Natur. Das ist wirklich so.
Und hat sich das erst so über die Jahre entwickelt oder war das schon immer so, dass du naturverbunden warst?
Also ich war immer schon gerne draußen und viel spazieren, auch beim Brustkrebs. Das hat mir auch immer geholfen und gut getan. Und meine erste Reha 2021 im Harz, ja, die hat mich natürlich dann voll gehabt. Und da bin ich dann auch aufs Wandern gekommen, so dass ich ja seitdem auch wandern gehe oder wir wandern gehen. Das finde ich ja ganz toll. Das haben wir auch wieder in Bayern dieses Jahr gemacht. Das sind zwar ganz andere Steigungen. Es war auch ganz schön schwer, aber es tut gut. Das macht den Kopf frei. Und ja, ich fühle das sehr.
Gibt es etwas, was du vielleicht der einen oder anderen Hörerin jetzt zum Ende unserer Folge mit auf den Weg geben möchtest?
Also ich kann nur jedem mit auf den Weg geben, dass es, auch wenn es sich aussichtslos scheint und man das Gefühl hat, das Leben scheint zu Ende zu sein oder es ist ungerecht oder es ist gerade alles zu viel, das darf auch mal sein. Aber dann sollte man den Kopf auch wieder heben und die Augen öffnen für die kleinen Dinge im Leben. Es sind so viele kleine, schöne Momente im Tag, die einen über den Weg laufen, sei es ein Sonnenschein, ein gutes Lied, ein schöner Film, einfach mal eine Kerze anzünden und dankbar sein, dass man da ist.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil diese Zeit, die du noch hast, die wir Leben nennen, du weißt ja nicht, wie lang das ist, die darf man versuchen, ne? Also ist mir klar, dass es nicht immer und zu jeder Zeit funktioniert, aber da darf man versuchen, den Fokus auf die guten Dinge zu lenken, denn was ist denn das Leben, wenn du nur das Schlechte vor Augen hast die ganze Zeit?
Das zieht dich ja runter.
Ja, also deswegen.
Das ist ja komplett, bringt dich nicht weiter.
Ja. Wie großartig, Francesca, dass du da für dich Dinge gefunden hast, auf die du dich fokussieren kannst. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute. Und ich bin sehr gespannt, was deine neue Untersuchung in der kommenden Woche ergibt. Und ich denke auf jeden Fall an dich. Und ja, ich freue mich, dass es dich gibt.
Ja, und danke, dass ich dabei sein durfte, dass es dich gibt. Und ich hoffe, vielen, vielen Menschen einfach damit Mut machen zu können.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.